Kennt jemand von euch den Film? Er heißt Die Reise der Pinguine. Und es hat mich tief beeindruckt, dieser Film, weil er zeigt, was die Pinguine machten, was diese Tiere auf sich nehmen, welche Opferbereitschaft, welchen Einsatz sie zeigten, welche Treue. Es hat mich tief beeindruckt und an manchen Stellen, ehrlich gesagt, bis an die Tränengrenze, dass sowohl das Weibchen als auch das Männchen an den Rand der eigenen Körperkraft bis zum Risiko des eigenen Todes gehen. In der Zeit der Brutaufzucht, in dieser Zeit leben die Königspinguine, das sind die kleineren Gefährten, man sieht hier das Bild von ihnen, monogam. Und man könnte fast meinen, in der Zuneigung, die man sehen kann auf so einem Bild, dass sie um ihren Auftrag wissen, nämlich Nachkommenschaft als Paar zu zeugen, und dass sie darum wissen, dass dieser Auftrag alle Kraft der Welt braucht und dass es für diesen Auftrag ein Paar braucht, weil man alleine diesem Auftrag kaum gerecht werden kann. Natürlich ist uns allen klar und mir auch, dass es sich um Anthropomorphismus, um eine Vermenschlichung von Tieren handelt, wenn wir bei solchen Tierbildern, manche haben das eher bei Katzenbildern, die sind ja auch ganz bekannt und berühmt, wenn wir bei solchen Tierbildern den Eindruck kriegen, dass es sich bei dem Miteinander um Liebe handelt. Aber es gibt, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Charakterzüge oder sowas, ein Biologe könnte mir jetzt helfen an der Stelle, ich weiß es nicht genau, aber es gibt eben in der Tierwelt so etwas wie menschliche oder Dinge, die uns anheimkommen, als wären es menschliche, romantische Ideen von Beziehung. Und manche dieser Begebenheiten von Tieren kommen dem ganz ähnlich. In der Zeit der Nachwuchszucht sind Königspinguine, und das fand ich eben auch so beeindruckend, gegeneinander als Partner absolut verlässlich, treu. Sie stellen den Nachwuchs und den Partner oder die Partnerin in den Vordergrund. Und sie gehen dabei manchmal auch über die Grenze des eigenen Lebens hinaus. Bedingungsloses Zueinanderstehen, Opferbereitschaft, unbedingte Treue. Wie gesagt, bei Tieren fällt es uns schwer, von Liebe zu sprechen. Und dennoch sehen wir sogar in diesem Bild so etwas wie körperliche Zeichen von Nähe und Geborgenheit. Mich rührt das ehrlich gesagt an und ich freue mich immer darüber, was der Schöpfer dort in seine Schöpfung gelegt hat und nicht nur uns Menschen vorbehalten hat, sondern in seine gesamte Schöpfung gelegt hat. Und manchmal werde ich als Mensch dann etwas traurig, wenn ich sehe, dass wir als Gesellschaft in unseren menschlichen Paarbeziehungen scheinbar immer achtloser miteinander werden. Denn mit dem Beistand unserer Paarbeziehungen, der Ehe, was eigentlich das Sinnbild für unsere Paarbeziehung ist, für Verlässlichkeit, für Nähe, für Treue, mit dieser Ehe ist es in Deutschland, zumindest wenn man der Statistik glauben will, nicht mehr so weit her. Im Jahr 2017 wurden 153.501 Ehe annulliert, beziehungsweise nicht annulliert, sondern geschieden. Auch wenn insgesamt die Statistik sagt, dass die Scheidungsrate seit 2011 wieder leicht rückläufig ist, so ist es doch so, dass sie seit den letzten 50 Jahren stark erhöht ist. Zum Vergleich, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es 12 Eheschließungen für eine Scheidung. Heute gibt es 2,3 Eheschließungen auf eine Scheidung. Ob damit früher immer alles besser war, das wage ich zu bezweifeln, denn wir wissen auch, dass es andere Gründe gab, warum Paare zusammenblieben. Das war nicht immer nur ein tolles Miteinander, das waren manchmal soziale Abhängigkeiten, das war so etwas wie eine gesellschaftliche Ächtung der Scheidung. Und trotzdem sprechen die Zahlen vielleicht heute Bände, vielleicht sind wir weniger bereit, uns aufeinander einzulassen. Und was ist das nicht auch für eine Vermehrung menschlichen Unglücks? Eine Trennung, eine Scheidung. Denn eine Scheidung ist kein Klacks, der spurlos an einem vorbeigeht. Eine Scheidung ist oder eine Trennung ist ein schmerzhafter Einschnitt im Leben sowohl der Paare selbst als auch der Nachkommenschaft. Wir wissen heute aus Untersuchungen, dass Scheidungskinder mit einer größeren Wahrscheinlichkeit im Erwachsenenalter psychisch erkranken. Offensichtlich passiert nicht nur bei den Paaren, die sich trennen, etwas, sondern es zieht sich in die nachkommende Generation hinein. Und ehemalige Partner in der Ehe leiden nach der Trennung nicht selten unter Minderwertigkeitsgefühlen, Angst, Scheiternwissen oder dem Gefühl des Versagens. Und nicht jedes Paar, nicht jede getrennte Person schafft es, die drei Phasen, man spricht von drei Phasen in der Trennung, zu durchlaufen und am Ende einen Neustart ins Leben zu begehen. Wir waren gerade, meine Frau und ich, am Montag und haben einen Freund beerdigt in Bielefeld und der hatte auch eine Scheidung hinter sich und seine erste Frau hat es nicht geschafft, zu der Beerdigung zu kommen. Sie hat diese drei Phasen der Trauer nie abschließen können. Manche bleiben in einer Phase dieser Trauer stecken und schaffen den Neustart nicht. Und ich gucke mich mal um, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, sich zu trennen. Ich war, bevor ich meine Frau geheiratet habe, mit einer anderen Frau verlobt und habe sehr darunter gelitten, dass das auseinandergegangen ist. Psychischer, emotionaler Stress, die Verunsicherung und die Angst, die dann entsteht. Vielleicht ist das auch denen bekannt, die zwar noch nicht Trennung hinter sich haben, aber eben auch nicht nur Sonnenschein in dem Miteinander erleben. Manch einer meint nun, so höre ich es zumindest, bei uns in den, wie sollen wir uns nennen, frommen Kreisen, soziologischer Fachbegriff wäre bei uns den Hochreligiösen, was immer das bedeuten mag, bei uns sei das anders. Als wenn der Glaube allein sozusagen schon schützen würde davor, dass unsere Emotionen nicht auch mal mit uns durchgaloppieren, dass unser Glaube uns alleine schon davor schützen sollte, dass wir nicht auch auf Abwege kommen. Wir wissen, dass von Kain die Sünde herrscht vor der Tür, du aber sollst Herr über die Sünde sein. Ich weiß nicht, ob uns das immer gelingt. Die statistischen Zahlen zumindest sagen, sorry, auch bei uns, in den frommen Kreisen, so lasse ich jetzt mal den Begriff stehen, gibt es Beziehungen, die nicht gelingen. Gibt es Ehen oder Partnerschaften, die geschieden werden und statistisch leider fast genauso viele wie im säkularen Umfeld. Jung, nicht Stefan, sondern ein Systematikprofessor aus dem Bibelseminar in Bonn, der auch am Ausbildungsseminar in Texas für die baptistischen Pastorinnen und Pastoren, ich glaube da nur Pastoren, arbeitet, hat geschrieben in einem Artikel Bibel und Bekenntnis, dass in Amerika im Bereich der Evangelikalen die Scheidungsrate mittlerweile 30% beträgt. Scheidung, Scheitern von Beziehungen geht auch an uns, die wir an Gott glauben und die wir in der Eheschließung darum bitten, dass er dabei sein möchte bei dieser Partnerschaft. Das geht auch an uns nicht spurlos dran vorbei. Heute aber will ich nicht darüber nachdenken, was uns Menschen trennt, sondern vielleicht eher einen Schritt davor gucken, was uns Mensch nämlich als Paar zusammen sein lässt. Was also lässt uns als Menschen zusammenbleiben? Als meine Tochter hörte, dass ich hier die Freude habe, zum Thema Paar sein, Paar bleiben zu predigen, sagte sie, Papa, pass mal auf, also Paar sein, Paar bleiben finde ich relativ uninteressant, aber Paar werden wäre toll. Meine Tochter ist 20 und Single. Hat jemand noch einen guten Sohn übrig? Vielleicht an der Stelle, also könnte bei mir vorstellig werden. Also meine Tochter sagte auf jeden Fall, Paar werden, das wäre, fände sie jetzt viel spannender als Paar sein und Paar bleiben. Aber da musste ich meine Tochter, musste ich sagen, sorry, da kann ich leider nie helfen. Ich bin seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie man heute ein Paar wird. Also all diejenigen, die jetzt gehofft hatten, sie könnten vielleicht auch was zum Thema Paar werden hören, es tut mir leid, denn ich habe gehört, man soll nur von dem predigen, von dem man wenigstens ein bisschen Ahnung hat und vom Paar werden habe ich keinerlei Ahnung mehr. Dass wir als Menschen, aber als Paar zusammenleben oder dass es uns dahin zieht, dass wir ein Bestreben dazu haben, das ist etwas, was sozusagen kein Zufall ist, sondern das, glaube ich, hat Gott in seinem Schöpfungswerk schon so angelegt. Und ich lese euch jetzt den Text dazu, den ihr im 1. Mose findet, ein bisschen gekürzt. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine, ich ergänze, ihm entsprechende Hilfe gefunden. Ach, steht ja sogar dahinter. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Die beiden werden ein Fleisch sein. Jeder Verheiratete kennt vielleicht diesen Text. In den vielen kirchlichen Trauungen, zumindest in den Trauungen, die ich bis dato vollzogen habe, ist dieser Text Standard. Er ist Bestandteil der Liturgie und er wird jedem Paar vorgelesen. Offensichtlich wird mit diesem ein Fleisch sein etwas zum Ausdruck gebracht, was auf Ergänzung strebt. Das Gefühl, mit einem Partner manchmal vollständiger, ganzer, kompletter zu sein, scheint mir, und das macht dieser Text deutlich, schöpfungsgemäß verankert. Das aus dem Mann genommene Fleisch will zum Mann zurück. Später nach dem Sündenfall, sogenannten Sündenfall, heißt es, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Bei meiner Frau erlebe ich immer, dass sie in dem ersten Satzteil keine Schwierigkeiten hat. Über den zweiten sage ich jetzt nichts. Mancher Single kennt vielleicht dieses Gefühl, dieser Drang, dass irgendwas nach Erfüllung strebt, dass noch was offen ist. Jetzt will ich sagen, dass das nicht alles der Partner erfüllen kann. Und trotzdem gibt es Teile in uns, wo wir in Partnerschaft nochmal anders werden, wo Dinge in uns wach werden und geweckt werden, die wir alleine gar nicht entwickeln können. Wenn man jetzt mal in die Bibel schaut, dann gibt es eigentlich in der Bibel nur zwei Formen von Paarsein. Es gibt die legitime, die wird Ehe genannt, wobei der Begriff Ehe auch nochmal anders konnotiert ist bei uns in der Gesellschaft als damals. Und es gibt die Form der unzulässigen Beziehung. Beziehungen werden dabei oft weniger mit dem Blick der Romantik beschrieben. Wenn ihr mal so alttestamentliche Paare im Hinterkopf habt, da gibt es wenig, wo es wirklich so um Liebe oder Zärtlichkeit oder so etwas geht. Wenn man allerdings ins Hohelied der Liebe guckt, dann kann man an der einen oder anderen Stelle, wenn man noch nicht total im sexualisierten Heute angekommen ist, tatsächlich noch erröten. Also Liebe, Romantik und Zärtlichkeit gibt es auch. Aber Ehesein hat im Alten Testament oft auch etwas mit gegenseitig eine Verpflichtung eingehen zu tun. Fast wie bei den Pinguinen. Obwohl in dem Bild die Zärtlichkeit deutlich wird, geht es aber auch darum, dass man einen gemeinsamen Job aufnimmt. Und dieser Job ist so etwas wie soziale Absicherung, Anerkennung, Schutz und Nachkommenschaft. Männer, die frisch verheiratet waren, so kann man es im 5. Mose nachlesen, wurden für ein Jahr vom Kriegsdienst freigestellt, damit sie sich erstmal zu Hause um ihr Haus, und das hieß eben um das, was dort im Entstehen ist, kümmern konnten. Es gibt in der biblischen Beschreibung aber mehr als nur so etwas Sozialromantisches, als nur so etwas sozial Absicherndes. Es gibt eben auch die Verbindung von Mann und Frau als liebevolle Zweierverbindung. Und dort geht's eigentlich los. Ich lese nochmal den Text von eben in der Guten Nachricht Übersetzung. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Eins sein mit allem, was man ist. Das Materialistische, die Versorgungsgemeinschaft, die Nachkommenschaft, den sozialen Rang, all das kommt erst später. Erstmal steht die Zweierschaft von Mann und Frau, die Emotionalität, die Verbundenheit, die Wertschätzung. Und all das finden wir auch in verschiedensten Erzählungen im Alten Testament. Es gibt eine schöne Erzählung von einem Leviten, wo es heißt, dass seine Frau sich von ihm geärgert fühlte und das Haus verlassen hat zum Vater. Und nach mehreren Wochen macht er sich mit einem Diener auf den Weg. Warum nach mehreren Wochen, darf man nochmal fragen. Aber immerhin macht er sich mit einem Diener auf den Weg, um seine Frau für sich zurückzugewinnen. Erzählungen, die manchmal auch das Verständnis von Ehe, was wohl damals auch vorherrschte, sprengten, weil auf einmal dieser Aspekt Liebe, Beziehung, Miteinander mit reinkommt. Dass Ehe eben auch einen Konfliktherd bietet, insbesondere in der Altväterzeit, wo es neben der Ehefrau noch mehrere andere gab und die Sklavinnen und alles zum Haushalt gehörte, dass es auch diese Konflikte gab, die will ich nicht verschweigen, aber heute nicht zum Thema machen. Wenn man ins Neue Testament guckt, wenn Sie mal überlegen, Beziehungsgeschichten im Neuen Testament, fällt Ihnen eine ein? Mir ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viele. Es gibt da offensichtlich auch nichts Neues. Jesus verändert auch keine Gesetzmäßigkeiten. Es scheint so zu sein, dass die Akteure des Neuen Testamentes das vorfinden, was wir vorfinden, wenn wir das Neue Testament lesen. Und Jesus bestätigt, dass Ehebruch nicht richtig ist und dass der Mann und die Frau aufeinander bezogen sind. Unrechtmäßige Beziehungen hingegen deckt er auf. Man denke an die Samaritanerin am Brunnen. Ja, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Jesus war nicht nur lieb, er war manchmal auch schonungslos, soll man sagen ehrlich, weil ehrlich war er immer, aber manchmal war er auch schonungslos ehrlich und hat den Menschen gesagt, was es vielleicht auch mal brauchte. Versucht man insgesamt ein Bild zu bekommen, was Paarsein, was Ehe in der Bibel bedeutete, dann bekommt man nicht so ein einfaches, sondern eher ein facettenreiches Bild. Es geht um Versorgung, aber es geht auch um Liebe. Es geht um Nähe, es geht um Ganzsein. Es geht um Lust, auch Wollust. Es geht um Treue, aber es geht auch um Untreue. Man denke an eine der bekanntesten Untreue-Erzählungen, David und Bathseba. Paarsein ist schon in den biblischen Erzählungen herausfordernd. Man denke an Jakob und sein Haus. Trotz und gerade an diesen vielen Facetten wird aber eines deutlich oder bleibt im Mittelpunkt. Wenn sich Paar entschieden hat, Paar zu sein, dann soll es das möglichst bleiben. Zweisamkeit, Paar sein, verheiratet sein, ist nämlich der Ort oder einer der Orte, wo Gott Segen ausschüttet. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Bei den am Anfang erwähnten Scheidungsraten wird es heute deutlich, dass Paar werden irgendwie noch gelingt. Abgesehen, ich meine, egal, ob ich Ihnen sagen kann, wie das funktioniert, aber das gelingt offensichtlich noch. Es scheint so zu sein, dass das Paarbleiben die Herausforderung ist. In Großstädten, habe ich letztens noch gelesen, ist es mittlerweile so, dass etwa 50% aller Ehen geschieden werden. Da mag mal Liebe gewesen sein, auch Zärtlichkeit und Zuwendung, Zweisamkeit und Miteinander. Vielleicht sogar so etwas wie eine gemeinsame Mission, ein gemeinsames Ziel. Aber irgendwo, irgendwie ist es auf der Strecke geblieben. Was also kann man tun, um vom Paarsein in das Paarbleiben und nicht ins Trennen zu rutschen? Ich habe mal geguckt, Gary Chapman, kennt jemand Gary Chapman? Ist ein amerikanischer Paarberater, Seelsorger und ich glaube, das wird euch besonders gut gefallen, auch baptistischer Pastor, der hat sich mit Paarsein und Paarbleiben beschäftigt. In Vorträgen, Seminaren, in Gesprächen mit Paaren hat er über Jahre mit Hunderten, kann man tatsächlich sagen, von Paaren gearbeitet. Und er hat herausgefunden, dass, ich glaube, das ist nicht so ganz überraschend, wesentlich grundlegend für eine gute Paarbeziehung eine gute Kommunikation ist. Aber er hat eine Besonderheit herausgefunden. Er hat nämlich entdeckt, dass wir Menschen alle eine Art Liebessprache haben. Das heißt, ich spreche auf eine besondere Art und Weise zu meiner Frau in der Hoffnung, dass das ihren, sie spricht gern vom Liebestank auffüllt. Und ich habe eine besondere Art und Weise, wie ich angesprochen werden kann, damit mein Liebestank aufgefüllt wird. Und Chapman sagt, diese gelingende Kommunikation, diese Sprache der Liebe trägt dazu bei, dass wir gute Beziehungen führen. Wir müssen bereit sein, sagt er, die Sprache der Liebe unseres Partners zu lernen. Und Chapman versteht dabei nicht das anfängliche Verliebtsein. In den ersten 2 Jahren muss man nicht viel tun. Da ist die Liebe so obsessiv, da kann man sich fast schon gar nicht mehr trennen. Also wenn man mal so richtig verliebt war, so heißt es zumindest. Danach aber braucht es sowas wie bewusste Liebe. Bewusst heißt, ich muss mir klar machen, ich muss dafür arbeiten. So wie Gott gesagt hat, ich setze dich auf die Erde und du sollst sie bewahren und bebauen. Das steht zwar jetzt nicht in der Bibel, aber könnte man auch sagen, muss Gott auch irgendwie sowas gesagt haben wie, du musst auch mit deinem Partner gucken, dass du es bewahrst. Und dass ihr euch gegenseitig das Feld der Liebe bestellt und bebaut. Und das kann man am besten machen, sagt Chapman, indem man guckt, was denn die Sprache des Partners ist. Ich will ein Beispiel bringen, damit es ein bisschen plastischer wird. Ich erzähle gerne an dieser Stelle von einem Paar, das sich kennengelernt hat. Und nach 2-3 Jahren hat er so richtig angefangen zu ackern, hat Karriere gemacht, hat Geld verdient, hat das Haus gekauft, die Perlenkette, immer den neuesten Wagen gefahren und war 6 bis 7 Tage in der Woche mit Arbeit beschäftigt, um ihr die Welt zu Füßen zu legen. Es hat 2-3 weitere Jahre gebraucht, bis sie sich von ihm getrennt hat. Und er hat das nicht verstanden. Und ihre Aussage war, ich wollte nicht die Welt, ich wollte Zweisamkeit mit dir, aber du warst nie da, wenn ich dich gebraucht habe. Chapman hat gesagt, es gibt 5 Sprachen der Liebe und jeder von uns spricht eine Sprache quasi als Muttersprache und hat eine Sprache als erlernte Fremdsprache. Also wir sind sozusagen nicht nur in einer Sprache unterwegs. Eine Sprache der Liebe ist Worte der Anerkennung und Worte der Liebe. Das heißt, wenn ich meiner Frau anerkennende Worte zuspreche und merke, dass ihr das gut tut, dass ihr Liebestank gefüllt wird, dann weiß ich daran, die Sprache der Liebe meiner Frau sind Worte von Anerkennung und Liebe. Wenn es um Zweisamkeit geht, das Beispiel, was ich eben brachte, dann muss ich immer an meinen Papa denken. Mein Vater ist so ein typischer Zweisamkeitssprecher. Der hat das, glaube ich, nie reflektiert, was das überhaupt bedeutet. Aber jedes Mal, wenn er in den Baumarkt fährt, muss meine Mutter mitkommen. Die hat sowas von keine Lust auf Baumarkt. Aber mein Papa muss sie einfach dabei haben. Und ich glaube, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, das hat was mit dieser Zweisamkeit zu tun. Meine Frau muss einen Motorradführerschein machen, weil ich gerne Motorrad fahre und gerne mit ihr zusammen Motorrad fahren möchte. Ob sie es macht, gucken wir mal. Meine Frau reitet. Ich habe überhaupt keine Lust auf Pferd, aber ist ein anderes Thema. Also Zweisamkeit, Zeiten, Orte, wo man zu zweit miteinander sein kann. Das ist übrigens der Teil, der manchmal verloren geht, wenn man junge Familie ist. Weil auf einmal stehen die Kinder im Mittelpunkt und man ist noch Papa und Mama, aber man ist nicht mehr Ehemann und Ehefrau oder, um es noch deutlicher zu sagen, man ist nicht mehr Geliebter und Geliebter. Aber das ist so wichtig für viele Paare. Geschenke, die von Herzen kommen. Dabei geht es nicht um den materiellen Wert, sondern es geht eher darum, dass ich mit einem Geschenk sage, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du bist und ich weiß, was dir wichtig ist. Und ich möchte dir eine Freude machen mit dieser Kleinigkeit. Ich bringe meiner Frau manchmal Blumen mit, aber ich habe das aufgegeben, weil dann sagt die Mauer, das ist aber schön und dann kommen die in die Vase und dann stehen die da und irgendwann schmeißen wir die weg. Also für Geschenke, die von Herzen kommen, hat meine Frau irgendwie, oder ich vielleicht kann mir andere Blumen kommen, ist auch egal. Also für Geschenke, die von Herzen kommen, hat meine Frau zumindest kein großes Herz, sagen wir mal. Das nächste ist Hilfsbereitschaft. Der Frau die Wäsche nach oben tragen, sich für das gebügelte Hemd bedanken oder eben auch selbst mal das Bügeleisen schwingen. Es gibt so ein tolles T-Shirt, es hat den Aufdruck Iron Man. Iron ist Englisch das Bügeleisen, also auch der Mann kann ja bügeln. Also wo kann man hilfsbereit sein und sich gegenseitig unterstützen? Und die letzte Sprache der Liebe, von der Gary Chapman spricht, ist die Zärtlichkeit. Das, was es eben auch braucht, das, was ich eben versucht habe auszudrücken, dass Ehemann und Ehefrau auch Geliebter und Geliebte sein sollen. Und das Paar sein, weil es eben unter dem Segen Gottes steht, ist etwas, wo wir investieren müssen und auch investieren sollen. Ich glaube, dass die Anregungen, die Gary Chapman einem gibt, Das Buch, das er dazu geschrieben hat, heißt Die fünf Sprachen der Liebe, dass einem diese Anregungen vielleicht nicht den Garant in die Hand geben, dass man keine emotionalen Täler erreicht oder dass es nicht auch mal schwierig wird. Aber ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, so ein bisschen auf diesem Weg der Verheißung zu bleiben, ein Paar zu sein, ein Fleisch zu sein. Und trotzdem sich immer ganz viele Menschen auch in der Forschung damit beschäftigt haben, was braucht es denn, damit Menschen ein Paar sind, bleibt unser Wissen auch an dieser Stelle immer ein bisschen Stückwerk. Und so gehört zum Paar sein und bleiben auch das Gebet zu, die Sprache zu Gott, die Bitte, dass er seinen Segen nicht abziehen wird. Denn er ist der Einzige, der den ganzen Plan kennt, auch den Plan für dieses Paar. Und weil manches im Dunkeln bleibt, möchte ich schließen mit einem Wort aus dem Prediger. Drei Dinge sind mir rätselhaft und auch das vierte ist für mich unbegreiflich. Der Flug des Adlers am Himmel, das Schleichen der Schlange über einen Felsen, die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer und die Liebe zwischen Mann und Frau. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.